Wir machen weiter in 1. Petrus 4, Verse 12 und 13. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Ja, wir haben uns letztes Mal schon mit dem Thema beschäftigt. Ein, wie ihr ja inzwischen wisst, wiederkehrendes Thema im Petrusbrief, das Thema des Leidens. Und deswegen auch hier die Aussage, Geliebte, lasst euch nicht befremden, seid nicht überrascht, seid nicht schockiert, wenn ihr leidet, seid nicht schockiert über diese Feuerprobe. Diese Feuerprobe ist Teil von Gottes Plan. Es passiert ihnen nicht zufällig, dass sie leiden, dass diese Feuerprobe eben geschieht, sondern Gott hat das so geplant, so eingerichtet und er hat bestimmt, dass seine Gemeinde, sein Leib auf dieser Erde eben leidet. So wie der Herr Jesus auch selbst gelitten hat. Es heißt in Vers 13, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Hier sehen wir, die Gläubigen haben Anteil an den Leiden des Christus. Gut, das kann jetzt falsch verstanden werden. Es ist teilweise so verstanden worden, dass die Gläubigen, eben weil sie Anteil haben an den Leiden des Christus, dass sie dadurch auch einen Anteil an der Erlösung leisten. Ja, wir wissen, dass das sehr stark im Katholischen verankert ist, dieser Gedanke, die Erlösung geschah nicht allein durch das Werk des Herrn Jesus, sondern die Gläubigen können auch ihren Beitrag leisten, indem sie auch leiden. Und das geht ja teilweise so weit, dass sie sich selbst kasteien, um eben sich bewusst sogar Leid zuzufügen, um eben an der Erlösung mitzuwirken. Und die katholische Lehre geht sogar so weit, dass sie sagt, manche Menschen haben sogar so sehr gelitten, dass es nicht nur für ihre eigene Erlösung ausgereicht hat, sondern dass sie noch sehr viel für andere übrig hatten. Also mehr gelitten, als nötig war. Und daraus wurde dann der Kirchenschatz angesammelt. Also die Kirche hat diesen Schatz, das sind die Leiden, die praktisch angesammelt worden sind von den sogenannten Heiligen. Und weil die Kirche diesen Kirchenschatz hat, kann sie auch entsprechend davon wieder austeilen, weil Menschen so gut waren und so treu in der Nachfolge und so sehr gelitten haben, dass es sogar mehr war als das, was eigentlich für sie selbst nötig wäre. Die Bibel sagt hier etwas anderes. Die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus hat ein für alle Mal gelitten. Wenn wir den Hebräerbrief anschauen, dann sehen wir das an verschiedenen Stellen. Sein Opfer ist vollkommen, es reicht aus für unsere Erlösung. Aber wir sind aufgerufen und aufgefordert, den Fußstapfen des Leidens zu folgen. Und sein Leib hier auf der Erde leidet, solange er eben auf der Erde ist. Aber nicht im erlösenden Sinne, nicht etwa um die Erlösung zu erwirken, sondern es gibt verschiedene Hintergründe für Leiden, für das Mitleiden und wir werden das auch noch genauer betrachten. Wir schlagen zu der Beteiligung, ja, zu dem Anteil, den wir haben am Leiden, noch zwei Bibelstellen auf. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also hier sehen wir, wir sind auf der einen Seite Kinder. Und wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Also Kinder sind Erben. Wenn wir keine Kinder sind, sind wir keine Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Und dann kommt der Zusatz, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Und dadurch sehen wir, dass Leiden mit ihm ist Teil der Berufung, gehört dazu, dass wir Kinder sind. Und auch hier können wir den Umkehrschluss machen, so genau wie wir ihn in der ersten Hälfte des Verses machen können. Wenn wir keine Kinder sind, sind wir nicht Erben. Wenn wir nicht mit ihm leiden, dann werden wir auch nicht verherrlicht werden, weil das heißt ja, wenn wir wirklich mit ihm leiden. Und der gleiche Schluss, dann sind wir auch keine Kinder. Und das ist vom Griechischen sehr wohl so möglich, so, das so auszudrücken, denn es gibt Bedingungssätze, die setzen die Wahrheit der einen Bedingung voraus und diese Wahrheit trifft nur zu, wenn sich auch das Resultat zeigt, nämlich damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das ist das Resultat. Dieses Resultat wird nur eintreffen, wenn wir mit ihm leiden. Und das deckt sich auch eben mit der Aussage im ersten Teil des Verses, wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Andersrum, auch wenn das Resultat nicht eintrifft, also wenn wir nicht Erben sind und Miterben des Christus, so sind wir auch keine Kinder. Und solche Aussagen finden wir an anderen Stellen in der Bibel auch. Das eine führt zum anderen. Und wenn das Ergebnis nicht eintritt, dann war das andere oder der erste Teil nicht wahr. Ein wahres Kind Gottes ist Erbe und hat auch ein Recht auf das Erbe. Nicht etwa, weil wir dieses Erbe etwa verdient hätten, sondern wir haben es aus Gnade natürlich geschenkt bekommen. Aber zur Kindschaft gehört dazu die Berechtigung, dass wir das Erbe auch bekommen. Und die Kindschaft haben wir frei aus Gnade geschenkt bekommen. Dieses Geschenk beinhaltet eben dann auch zu leiden. So wie Christus gelitten hat, so sollen wir ihm nachfolgen und diese Bereitschaft haben. Das heißt nicht, und ich denke, das ist klar, dass jeder Nachfolger des Herrn gleichermaßen leidet. Ja, da gibt es natürlich Unterschiede und wir können dankbar sein, wenn wir hier in einem Land sind, wo wir nicht so leiden wie in manchen Ländern, wo Verfolgung herrscht. Die Frage ist, ob immer Dankbarkeit das Richtige ist. Natürlich können wir dankbar sein, wenn Gott uns sozusagen vor schlimmer Verfolgung verschont. Aber das kann natürlich auch zu negativen Konsequenzen führen. Man ist mehr in der Gefahr, laut zu werden. Man ist mehr in der Gefahr, einfach diese Errettung, dieses Heil nicht so sehr wertzuschätzen, wenn keine Verfolgung da ist, wie wenn es einen großen Preis kostet, dem Herrn nachzufolgen. Und das sehen wir ja auch, wenn wir die Kirchengeschichte betrachten. Es gab immer mal wieder, wenn wir das so sehen in der Vergangenheit, Zeiten, wo auch mehr Frieden da war, auch in mehreren Ländern Frieden da war. Das wurde natürlich auf der einen Seite genutzt für die Verkündigung des Evangeliums, aber gleichzeitig gab es eben dann oft diese Begleiteffekte, dass viele lau wurden, dass ganze Gemeinden lau wurden und nicht mehr so treu in der Nachfolge waren. Deswegen haben wir ja auch diese andere Aussage, freut euch, auf die wir auch noch weiter drauf eingehen werden. Wir wollen jetzt die zweite Bibelstelle aufschlagen, nämlich im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Also Paulus sagt, er freut sich in seinen Leiden, die er um euretwillen, also um der anderen Gläubigen willen, in dem Fall um der Kolosser willen, erleidet. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Wir sehen also, es steht noch etwas an Bedrängnissen um des Christus willen aus. Auch hier sehen wir ganz klar, es ist Teil von Gottes Plan. Das steht noch aus, es muss geschehen. Und Paulus war einer von denen, die das erfüllt haben, aber auch hier natürlich nicht im erlösenden Sinne. Er sagt ausdrücklich, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Wie ist das zu verstehen? Er leidet im Dienst des Herrn, im Dienst für die Gemeinden. Und dieser Dienst beinhaltet eben dieses Leid, das ist ohne Leid nicht möglich. Und es ist gut für die Gemeinden, dass Paulus bereit ist, diesen Dienst zu tun. Die Gemeinden profitieren davon, dass er bereit ist, den Fußstapfen des Herrn Jesus zu folgen und zu leiden und so dem Leib Christi zu dienen. Es ist also für die Gemeinden gut, weil es ein nützlicher, ein guter Dienst ist, weil die Gemeinden diesen Dienst nötig haben und wir bis heute profitieren vom Dienst des Paulus. Auch ein Dienst, der oft aus dem Leid heraus dann dazu geführt hat, dass er Briefe geschrieben hat aus dem Gefängnis, die wir heute haben. Wir sehen darin, wie Paulus umgegangen ist mit dem Leid. Wenn wir von dem Anteil sprechen, Anteil an den Leiden des Christus, so müssen wir natürlich auf Christus selbst zu sprechen kommen. Und wir haben heute schon einen Vers gehört, den ich nochmal aufschlagen möchte, und zwar im Hebräerbrief, Hebräer 2, ich lese jetzt nur Vers 9 vor. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todes Leidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Jesus, der unser Vorbild ist, er ist niedriger gewesen als die Engel, weil er Mensch geworden ist. Er wurde Mensch, wohl gesagt, ohne aufzuhören, Gott zu sein, aber er wurde Mensch, er musste Mensch werden, um für uns leiden zu können und sterben zu können am Kreuz. Und so erniedrigte er sich selbst, wurde Mensch und litt bis zum Tod. Deswegen hier des Todesleidens, wegen des Todesleidens. Er kam, um zu leiden und zu sterben. Das ist seine große Liebe zu uns. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Er kam in diese dunkle Welt mit dem Ziel, zu leiden und zu sterben. Ja, wenn wir da sagen, Jesus ist unser Vorbild, dann müssen wir uns fragen, wären wir bereit dazu? Angenommen, wir wüssten, wir gehen in die Mission und wir wüssten sicher, ganz sicher, wir werden dort sterben. Wären wir bereit, dann zu gehen? Natürlich ist es so, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht. Auch ein Missionar weiß nicht, wenn er in die Mission geht, ob er stirbt oder nicht. Aber natürlich, wenn er weiß, ich gehe in ein gefährliches Gebiet, wo Christen sehr stark verfolgt werden, dann muss er zumindest damit rechnen und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass er stirbt in diesem Dienst. Und sind wir dann, wären wir dann bereit dazu, das zu tun, diesen Weg zu gehen? Wir wissen, der Herr Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen. Er wusste, er würde leiden und sterben. Und leiden nicht nur ganz normal wie ein Mensch, sondern leiden auch im sühnenden Sinne, indem er ans Kreuz ging, indem er unsere Schuld und Sünde auf sich nahm und unschuldig an unserer Stelle litt und den Zorn Gottes ertragen musste. Das hat ja nochmal eine ganz andere Dimension, eine Dimension, die wir uns gar nicht so vorstellen können. Aber das hat der Herr getan, ein Leiden, das eben angekündigt war, zum Beispiel auch in einer Stelle, die wir heute schon gehört haben, nämlich Jesaja 53. Und wenn wir zurückkommen in den Petrusbrief, dann erinnern wir uns auch an das erste Kapitel. Im ersten Kapitel haben wir nämlich das auch schon gesehen, was der Herr Jesus getan hat. 1. Petrus 1, ab Vers 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Er war dieses vollkommene Opferlamm. Er ist das Opferlamm, das sein Blut für uns gelassen hat. Ein unbeflecktes, ein sündloses Opferlamm. Und wir sehen, er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt. Sein Opfer war bereits geplant vor Grundlegung der Welt. Es war geplant von Ewigkeit her und wurde zur bestimmten Zeit offenbar. Zur bestimmten Zeit kam er in diese Welt und ging diesen vorgezeichneten Weg bis ans Kreuz. Das ist also sein Weg, das ist sein Weg, den er aus Liebe zu uns einschlug, und auch wir sollen aus Liebe zu ihm und, wie wir gesehen haben, zu seinem Leib bereit sein, den Weg des Leidens zu gehen, seinen Fußstapfen zu folgen. Und weil das so ist, dass wir dieses Vorrecht haben, diesen Weg zu gehen, der eine mehr, der andere weniger, wie ich gesagt hatte, sollen wir, wenn es denn so kommt, uns freuen. Das wollen wir jetzt betrachten, einige Verse dazu, zu der Freude, die damit einhergehen sollte. Zunächst Worte des Herrn Jesus aus dem Matthäusevangelium. Matthäus 5. Verse 11 und 12. Ein Teil der Bergpredigt, da sagt der Herr Jesus: Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Glückselig sollen wir sein. Glückselig sind wir, heißt es. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Also wenn wir in solch eine Situation kommen, wo wir geschmäht und verfolgt werden und sie lügnerisch jegliches böse Wort über uns reden, um meinetwillen, sagt der Herr Jesus, dann sollen wir euch freuen. Wir sollen sogar jubeln, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Das hat auch einen Lohn zufolge im Himmel, wenn das geschieht. Nur ist es so, wir sind natürlich von unserer menschlichen Natur her dazu geneigt, wenn wir in Situationen kommen, wo wir leiden, auch wenn es um des Herrn willen ist, eher niedergeschlagen zu sein, eher vielleicht anzufangen zu hadern und das nicht so anzunehmen. Und deswegen ist es da wichtig, dann Gottes Wort herzunehmen und zu lesen: Glückselig seid ihr. Dann kann man wissen, jetzt bin ich glückselig, weil mir das widerfahren ist. Ja, wenn es geht ja hier auch darum, wenn jegliches böse Wort gegen euch geredet wird. Ich denke, das hat jeder schon mal erfahren, dass schlecht über euch geredet worden ist, weil ihr gläubig seid, weil ihr euch vielleicht geweigert habt, etwas mitzumachen. Das entspricht dann auch der Aussage im Petrusbrief, weil sie nicht mitlaufen in denselben heillosen Schlamm. Und das kann dazu führen, dass gelästert wird. Und dann brauchen wir uns gar nicht so aufregen und niedergeschlagen sein und sagen: Oh nein, jetzt reden Sie schlecht über mich, jetzt denken Sie schlecht von mir. Sondern dann sollen wir wissen, wir sind glückselig. Und wir sollen, dadurch können wir auch sehen, wir müssen nicht um jeden Preis vermeiden, dass ein Angriffspunkt da ist. Ich meine es jetzt so, es kann sein, dass wir sagen, um zu verhindern, dass schlecht über uns geredet wird, verstecken wir alles, was mit dem Glauben zu tun hat. Wir geben keine Angriffsfläche und wenn wir bei irgendwas nicht mitmachen wollen, dann bringen wir den Glauben überhaupt nicht ins Spiel, sondern schieben jeden anderen Grund vor, um auf keinen Fall irgendeine Angriffsfläche zu geben und geschmäht zu werden um des Herrn Willen. Natürlich, wir dürfen auch nicht das andere Extrem tun, dass wir sagen, wir bieten jetzt so viel wie möglich Angriffsflächen. Ständig erwähnen wir den Namen des Herrn und sagen, deswegen und deswegen und deswegen tue ich das nicht und das nicht und das nicht und mein Leben ist durchgeregelt von morgens bis abends. Ich denke, wir brauchen natürlich Weisheit, wann wir wirklich uns zum Herrn bekennen und sagen, das kann ich aufgrund von meinem Glauben nicht vereinbaren. Und dann kann es Situationen geben, wo das einfach nicht angebracht ist. Aber wir müssen uns immer fragen, was ist die Motivation? Wollen wir uns zum Herrn bekennen oder wollen wir es nicht? Und in bestimmten Situationen sind wir aufgefordert, das zu tun und sollen uns dann auch freuen, wenn sie uns schmähen und jedes böse Wort über uns reden. Also ich denke, herausfordern ist schlecht. Ja, wie es teilweise bei der Verfolgung war durch die Römer, dass dann im 2. und 3. Jahrhundert manche Gläubigen gesagt haben, ich gehe jetzt bewusst, suche ich die Konfrontation und führe Situationen herbei, die dazu führen, dass ich umgebracht werde. Das gab es wirklich, weil schon teilweise ein falsches Verständnis aufgekommen war, man teilweise das wirklich schon im katholischen Sinne gesehen hat und gedacht hat, wenn ich jetzt mein Blut vergieße oder mein Blut vergossen wird, bewirke ich dadurch für mich und für andere etwas Gutes. Und das war schon hier, kam das falsche Verständnis auf und deswegen haben manche bewusst provoziert und bewusst versucht, eine Situation der Verfolgung herbeizuführen, obwohl es gar nicht nötig wäre. Wir sehen zum Beispiel bei Paulus, der ja sagt, werdet meine Nachahmer, wir sehen, dass er das Wort predigte, dadurch konnte es natürlich dazu kommen, dass Widerstand kam und das war auch immer wieder der Fall. Er predigte trotzdem weiter. Er sagte nicht, um es der Verfolgung zu entgehen, höre ich auf, das Wort zu verkündigen. Aber wenn die Verfolgung kam, dann kam es immer wieder vor, dass er in eine andere Stadt floh. Also es war jetzt nicht so, dass er, wenn er floh, dadurch den Herrn verleugnet hat. Also es war durchaus legitim zu sagen, ich fliehe jetzt und entgehe weiterer Verfolgung, indem ich woanders hingehe und dort verkündigt er wieder das Evangelium. Deswegen dürfen wir das eine nicht mit dem anderen verwechseln. Sein Anliegen war ja, die Sache des Herrn zu fördern und dazu gehörte es eventuell zu fliehen. Und er provozierte nicht einfach irgendjemanden. Zum Beispiel in Ephesus, da sprach er nicht gegen die Diana, um besonders viel Widerstand hervorzurufen. Und er sagt, er hat nichts gegen sie gesagt. Das sagt er nachher in seiner Verteidigung. Und das hat er auch nicht. Aber er hat das Evangelium verkündigt und den Silberschmieden, denen war natürlich klar, dass durch seine Lehre die Diana in dieser Stadt keine Zukunft hat. Das war klar. Die Konsequenz war denen, die die Botschaft verstanden haben, klar. Aber da müssen wir sehen, er hat das Wort klar verkündigt und das hieß natürlich, nur Jesus ist der einzige Weg und Götzendienst ist Sünde. Das hat er durchaus gesagt, ohne ausdrücklich die Diana zu erwähnen. Wir sehen hier die Weisheit, die Paulus hier hatte, das Wort zu verkündigen. Und so kann es zum Beispiel auch sein, wenn jetzt wir konfrontiert sind in einer Gegend hier, wo sehr viel Katholizismus einfach da ist, dass wir nicht gut daran tun, immer gegen den Katholizismus zu wettern und so versuchen, Menschen zu erreichen. Sondern, dass wir besser daran tun, das Evangelium klar und deutlich mit allen Konsequenzen zu verkündigen, das Wort zu verkündigen. Und wer diese Botschaft versteht, versteht auch, dass es nicht vereinbar mit den Lehren des Katholizismus. Und die Folgen ergeben sich. Und viele fühlen sich da ja dann schon gleich angegriffen. Aber dann ist es die richtige Grundlage für den Angriff, weil wir das Wort, das klare Evangelium verkündigt haben. Und wenn natürlich jemand Fragen hat und sagt, ja, das passt aber nicht zusammen mit der Anrufung Marias und den Heiligen und so weiter, dann müssen wir das ganz klar sagen. dann müssen wir sagen, das hast du jetzt richtig verstanden. Jetzt bist du schon mal der Wahrheit einen Schritt näher, weil du das verstanden hast. Das heißt ja natürlich noch nicht, dass der es angenommen hat. Aber das, denke ich, wäre vergleichbar mit dem, was Paulus getan hat. Er predigte eben nicht bewusst gegen die Diana oder gegen die Gottheiten, die damals verehrt wurden, sondern er verkündigte das Evangelium und predigte natürlich allgemein gegen Götzendienst. Und so gehört es natürlich auch dazu, zu sagen, dass die Anrufung irgendjemand anderes als des Herrn Jesus und des Vaters nicht biblisch ist. Und die Konsequenzen ergeben sich natürlich daraus. Und damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass es nicht Situationen geben kann, in denen wir sehr wohl klar zum Beispiel gegen Katholizismus oder so etwas sagen müssen. Da brauchen wir auch Weisheit. Aber das soll nicht generell einfach der Ansatz sein, dass wir wettern gegen Katholizismus, gegen evangelische Kirche, gegen andere Religionen, sondern der Ansatz muss sein, das Evangelium klar den Menschen vor Augen zu halten, und zwar anfangend von den Grundlagen bis hin dann zum Evangelium. Freut euch, und wir haben eine Parallelstelle oder eine weitere Stelle im Lukas-Evangelium, also auch im Evangelium. Lukas, Kapitel 6. Ab Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Also auch hier, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, das hatte ich ja letztes Mal auch erwähnt, freut euch und hüpft, sagt der Herr, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Ja, das ist eine Reaktion, die müssen wir uns mal vorstellen. Man erfährt so etwas, wie es hier beschrieben ist, und hüpft vor Freude, ist so fröhlich und singt, weil man würdig geachtet worden ist, zu leiden um des Herrn willen. Wenn wir jetzt die Apostelgeschichte betrachten, dann sehen wir eine Umsetzung dieser Aufforderung, zwar nicht des Hüpfens, aber der Freude. Apostelgeschichte 5. Da wurden die Gläubigen vor den Hohen Rat gestellt. Und es heißt in Vers 40, und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei, also da geht es um den Rat Gamaliels, sie fügten sich ihn und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinaus, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Also hier sehen wir, sie wurden gefangen, sie wurden geschlagen und es wurde ihnen verboten, in den Namen Jesu zu reden. Und das bewirkt Freude bei ihnen. Ich denke, Gott tut auch ein Wunder an ihren Herzen, dass sie voller Freude hinausgehen können und das wirklich so sehen können. Sie wurden gewürdigt, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Und sie geben nicht nach, sondern predigen weiter das Wort. Und das war natürlich eine Provokation, aber in dem Fall eine Provokation, die biblisch war, denn es ging um das Wort. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Also, hier sehen wir provozieren um des Evangeliums willen. In diesem Zusammenhang ist es die richtige Vorgehensweise, Wir können uns auch einige Vorgehensweisen denken oder haben sie vielleicht schon beobachtet, die nicht richtig sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, Luise hat das mal erzählt, sie war in Stuttgart und hat einen Mann mit Bart gesehen, der hatte ein Schild, auf dem ganz groß drauf stand, Kindertaufe ist Teufelswerk. Ja, natürlich ist die Kindertaufe nicht biblisch und wir können sicher sagen, es ist Teufelswerk, die Kindertaufe. Aber die Frage ist es, ob das unsere Mission ist, dass wir durch die Stadt laufen mit so einem Schild, grimmig schauen, ja, und dazu dann steht da auf dem Schild, Kindertaufe ist Teufelswerk. Das entspricht sicher nicht der Verkündigung des Evangeliums und ich frage mich, ob da irgendjemand durch solch ein Schild wirklich zum Nachdenken kommt und sich sagt, jetzt muss ich anfangen, nach der Wahrheit zu suchen. Ich habe da meine Zweifel. Wir bleiben in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Da sehen wir die Situation im Kerker. Paulus und Silas waren gefangen genommen worden und im Kerker. Und wir lesen, dieser warf sie auf solchen Befehl hin in Vers 24 ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Also eine Behandlung, die nicht sehr angenehm war. Und so hätten sie allen Grund, niedergeschlagen zu sein. Aber was lesen wir in Vers 25? Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ja, sie singen. Singen kann auch hilfreich sein, Gott mit Gesang zu loben. Da sehen wir auch, dass es Sinn macht, einige Lieder einfach auch zu kennen. Ja, wirklich auch Gott dann loben zu können in solch einer Situation. Wenn man keine Lieder kennt, dann wird das schwierig, dann kann man vielleicht was summen oder den Anfang von ein paar Liedern singen, aber wirklich dann Gott zu loben mit Gesang, das wird schwierig. Und wir wissen natürlich auch kirchengeschichtlich, dass einige da Gott sehr verherrlichten, auch durch Gesang. Wir denken an die Hugenotten, die ja diese Praxis hatten, Psalmen zu singen. Und das übten sie auch sehr in den Gemeinden. Und so lobten sie Gott schon in den Gemeinden. Und da gibt es die Zeugnisse von vielen, vielen, die auf den Scheiterhaufen singend gingen und singend verbrannt wurden. Und sie taten einfach das, was sie sonst eben auch taten, nämlich sich gegenseitig mit geistlichen Liedern zu erbauen und Gott zu loben. Und das taten sie dann auch im Angesicht des Todes. Und hier Paulus und Silas lobten Gott mit Gesang. Die Gefangenen hörten zu. Und dann in Vers 26, da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Wir sehen, wie Gott diese Situation gebraucht hat und auch den Kerkermeister zum Nachdenken gebracht hat. Und er stellte diese Frage, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ich denke, jeder Christ würde sich freuen, wenn ihm jemand diese Frage stellt. Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ich denke, es kommt nicht häufig vor, dass jemand diese Frage stellt, denn die meisten Menschen heutzutage sind sich dessen gar nicht mehr bewusst, dass sie gerettet werden müssen. Wir können uns vorstellen, im Römischen Reich war das ähnlich. Viele waren sich dessen nicht bewusst, dass sie gerettet werden müssen. Wenn jemand aus dem jüdischen Hintergrund kam, dann war dieses Bewusstsein noch eher da, aber aus dem heidnischen Hintergrund können wir davon ausgehen, dass das nicht unbedingt der Fall war. Und heute ist es ähnlich. Die Menschen wissen nicht, dass sie Sünder sind. Sie haben keine Furcht, nicht mal eine angelernte Furcht vor Gott, sondern eher eine angelernte Ignoranz von Gott. Und wenn man ihnen sagt, du musst gerettet werden, da haben viele nur ein müdes Lächeln oder Spott übrig. Und hier sehen wir, Gott bewirkt es und dieser Kerkermeister fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und die Antwort dann in Vers 31, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Hier sehen wir, das Wesentliche ist Glaube. Glaube an den Herrn Jesus Christus ist die Grundlage des Heils. Das war aber nicht das Einzige, was Paulus ihnen erklärt hat. Wir lesen in Vers 32, und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Also die Verkündigung ging noch weiter, war ausführlicher als nur die Aussage, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Wir wissen dadurch, das ganze Evangelium wurde ihnen erklärt mit allem, was dazugehört. Und das führte dazu, dass sie dann zum lebendigen Glauben an den Herrn kamen. Freut euch. Ich denke, das ist etwas, was wir uns erinnern sollten, was wir verinnerlichen sollten, wenn wir konfrontiert werden mit Leid und wir kennen die Entwicklung, wir wissen, wie alles aussieht, wie dunkel alles ist und dass die Verfolgung sehr schnell kommen kann, dann müssen wir uns vor Augen halten, wie die ersten Gläubigen sich freuten und wie der Herr Jesus selbst gesagt hatte, freut euch, wenn euch das widerfährt, wenn ihr verfolgt werdet, wenn schlecht über euch geredet wird, um des Herrn willen, dann freut euch. Leid hat verschiedene Auswirkungen. Das ist ein Thema, was wir nächstes Mal dann genauer vertiefen wollen. Wozu führt eigentlich Leid? Da gibt es einige Dinge, die uns die Schrift sagt. Ich möchte für heute zusammenfassen. Wir haben auf der einen Seite Anteil an den Leiden des Christus, nicht im erlösenden Sinne, aber sein Leib, der hier auf der Erde ist, leidet. Der Jesus hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Und so leiden wir, weil wir zum Herrn Jesus gehören, weil wir zu seinem Leib gehören. Der Herr Jesus hat es uns vorgemacht, er hat gelitten, hätte er es nicht getan, hätten wir keine Hoffnung, wären wir verloren in alle Ewigkeit. Und weil dieses Leiden eben um des Christus willen ist, sind wir aufgefordert, uns zu freuen, wenn wir würdig geachtet werden, um seines Namens willen zu leiden. Und das ist nicht etwas Unmögliches. Es ist zwar menschlich gesehen unmöglich, aber es ist durch die Gnade des Herrn willen möglich. Und das haben wir gesehen bei den ersten Gläubigen, wenn sie litten, wie sie es aus Gottes Hand annahmen und sich auch wirklich freuten, voller Freude waren. Und so können wir auch von ihnen lernen und von Paulus lernen, der nicht nur eine kurze Phase des Leidens durchmacht, sondern immer wieder damit konfrontiert war und das als festen Bestandteil seines Lebens und seiner Nachfolge des Herrn Jesus auch betrachtet hat.